Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funke im Studio. Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen, feinen Literatursendung. Wir bringen heute eiskalt und kurzentschlossen die Literaturavantgarde mit dem Mainstream zusammen, in Gestalt von zwei höchst unterschiedlichen Autoren, nämlich von Thomas Kapielski und Robert Seethaler. Bleiben wir erst einmal beim Mainstream-tauglichen Robert Seethaler. Ein 1966 in Wien geborener ehemaliger Schauspieler, dem seit knapp 10 Jahren nicht nur die Herzen des Lesepublikums, sondern auch die Herzen der Kritiker zufliegen. Mit dem fürs Kino verfilmten Roman Der Trafikant, da gelang Robert Seethaler 2012 der große Durchbruch. Ganze 70 Wochen lang stand dieser Titel über einen Kioskbetreiber im Wien der 30er Jahre auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und damit schien der heute 53-jährige Robert Seethaler eigentlich seine Erfolgsformel gefunden zu haben. Die könnte man ungefähr so zusammenfassen: Robert Seethaler versteht es wie kaum ein anderer deutschsprachiger Autor, die tragische Größe vermeintlicher Durchschnittsexistenzen literarisch zum Vorschein zu bringen. Genau das machte auch den Reiz seiner 2 Nachfolge-Bestseller-Romane aus, Ein ganzes Leben und Das Feld. Diesmal jedoch im neuen Seethaler-Roman, Der letzte Satz, da liegt die Sache etwas anders, denn darin steht diesmal kein No-Name-Held im Mittelpunkt, sondern eine echte Promi-Persönlichkeit. Der letzte Satz handelt vom jüdischen Star-Komponisten Gustav Mahler und wie tragisch herzanrührend sich das liest, das weiß Wolfgang Schneider.
Den Kopf gesenkt, den Körper in eine warme Wolldecke gewickelt, saß Gustav Mahler auf dem eigens für ihn abgetrennten Teil des Sonnendecks der Amerika und wartete auf den Schiffsjungen. Das Meer lag grau und träge im Morgenlicht. Er saß auf einer Kiste aus Stahl, mit dem Rücken an die Wand eines Deckcontainers gelehnt, und spürte das dumpfe, gleichmäßige Hämmern der Schiffsmotoren unter sich.
Der sterbenskranke Komponist Gustav Mahler im Frühjahr 1911 auf einem Schiff. Unweigerlich beschwört dieser Anfang literatur- und filmgeschichtliche Erinnerungen herauf. Etwa an Viscontis kongeniale Verfilmung von Thomas Manns Schriftstellernovelle Der Tod in Venedig. In deren angeschlagenem Haltungshelden Gustav von Aschenbach hatte Thomas Mann bereits die Züge Mahlers eingeschrieben. Visconti wiederum hatte seiner Verfilmung Musik Gustav Mahlers als seelenaufwühlenden Soundtrack unterlegt. Nimmt man etwa noch Filme wie Ken Russells Maler aus dem Jahr 1974 oder Percy Adlons Maler auf der Couch von 2010 hinzu, wird deutlich, Robert Seethaler bewegt sich in seinem neuen, wie gewohnt sehr schlanken Roman, diesmal auf einem bereits prominent besetzten und hochbedeutsamen Gelände, während er bisher eher unauffällige oder randständige Figuren ins Zentrum seiner Geschichten gestellt hat. Nun also ein Chef der Musik, eine Promi-Persönlichkeit, zu deren Biografie es kaum Neues zu sagen gibt. Bei der Schiffsreise handelt es sich um die letzte Atlantiküberquerung Mahlers. Nur wenige Wochen später wird der zuvor noch in New York gefeierte Komponist und Dirigent in Wien sterben. Der Roman besteht vor allem aus Erinnerungssequenzen, die in die fast ereignislose Rahmenhandlung der Reise eingefügt sind. Das wirkt zwanglos, denn dass sich Mahler, in Decken eingewickelt auf Deck sitzend, beim Blick auf den leeren Horizont seinen inneren Bildern überlässt, erscheint plausibel. Stationen seines Lebens passieren Revue. Es sind Erinnerungen an Demütigungen und Tragödien, wie den frühen Tod seiner Tochter Maria, aber auch an Triumphe, wie die monumentale Erstaufführung der 8. Sinfonie, die vom Veranstalter auf den zirkushaften Namen Sinfonie der 1000 getauft wurde. Mahler empfand die angeberische Formel als grundfalsch und peinlich. Wie schon in den Geschichten von Thomas Mann hat die künstlerische Begabung ihre Schattenseite. Reizbare Sensibilität, Nervosität und Krankheit sind die Bedingung und der Preis der Kreativität. Seethaler beschreibt, wie der kleinwüchsige, fragile Maler von Migräne, Schlaflosigkeit und anderem Körperelend geplagt wird.
Er hatte sich nie gesund gefühlt. Es lag in der Familie. Von den 13 Geschwistern starben 6 im frühen Kindesalter. Insofern konnte man das Kind Gustav schon als Überlebenden bezeichnen. Seit seiner Schulzeit litt er unter Migräne, Schlaflosigkeit, Schwindelanfällen, entzündeten Mandeln, schmerzenden Hämorrhoiden, einem gereizten Magen, einem unruhigen Herzen. Sie sollten sich ausruhen, hatte ein befreundeter Arzt vor Jahren zu ihm gesagt. Am besten ein Leben lang.
Als Leistungsethiker, dessen Genie sich mit Willensstärke paart, schafft Mahler seine Werke und führt einen Kampf gegen viele Widerstände. Gegen die begriffsstutzigen Musiker, gegen die ganze, wie es heißt, verlogene und hinterfotzige Bande der Wiener Hofoper, gegen die Wächter des Althergebrachten, gegen unverständige Kritiker und nicht zuletzt gegen viele antisemitische Anfeindungen. Und setzt sich immer wieder durch.
Die Wiener waren ein im Grunde heißblütiger Menschenschlag. Unter dem Speckmantel der Gemütlichkeit brodelten gleichermaßen Begeisterung wie Empörung. Man wollte dabei sein. Man wollte mitreden. Vor allem aber wollte man diesen kleinen, zappeligen Juden sehen, der es aus unerfindlichen Gründen geschafft hatte, das beste und störrischste Orchester der Welt zu disziplinieren.
Aber ungeachtet aller Erfolge, Seethaler schildert Gustav Mahler als Schmerzensmann. Von Bitterkeit durchzogen sind seine Gedanken an die junge Gattin Alma. Eine ganz Wien in ihren Bann schlagende, von vielen Männern begehrte Frau. Mahlers geschwächter Körper wird vom Liebesschmerz gequält. Auch von dieser Ehekrise erzählt Seethaler mit seinem charakteristischen Pathos der Beiläufigkeit. Alma klagt, dass sie eigentlich immer nur gewartet habe auf den unaufhörlich beschäftigten, in Wahrheit mit der Musik vermählten Mahler. Nun hat sie seit einiger Zeit eine Affäre mit dem späteren Star-Architekten Walter Gropius, dem Baumeister, wie Mahler ihn herablassend nennt. Ein richtiger Mann, deutet Alma nicht ohne Sadismus an.
Und ich werde dir jetzt nicht im Einzelnen ausführen, was genau ihn zum Mann macht. Er liebt mich, er möchte sein Leben mit mir verbringen. Er meint es ernst. Er hat einen sanften, traurigen Blick, sogar wenn er lacht, und das tut er oft. Er rührt mich. Weißt du, wie sich das anfühlt? Es ist wie ein neues Leben.
Nicht im Einzelnen ausführen. Das ist immer wieder auch die Devise von Seethalers Erzählkunst. Aber sind die Motive und Antriebe der Menschen wirklich immer so plakativ und holzgeschnitzt, wie es solche Sätze andeuten? Bisweilen wirkt Seethalers zur Formel neigende Schicksalslakonie doch sehr manieriert. Etwa hier.
Es war ja ganz einfach. Ein Mann stirbt, eine Frau lebt. Mehr gab es dazu nicht zu sagen.
Oder hier.
Er sehnte sich nach Klarheit und Einfachheit. Die ersten Gedanken sind einfach, die letzten sind es auch. Nur dazwischen verliert sich alles.
So lässt Seethaler Gustav Mahler denken, dessen sinfonische Sprache unterdessen immer komplexer, vertrackter und ausufernder geworden war. Aber zur Musik Mahlers hat der Roman bedauerlicherweise nur wenig zu sagen. Stattdessen darf auch ein kleines Kapitel über Mahlers Begegnung mit Sigmund Freud nicht fehlen, in dem Seethalers Erzählverfahren noch einmal sehr deutlich wird. Der Autor versenkt sich nicht, Details und Dialoge erfindend, in solche legendären Szenen, sondern trocknet sie gleichsam aus, bis von ihrer vermeintlichen Bedeutsamkeit nicht mehr viel übrig bleibt. Nichts außer ein paar scheinbaren Nebensächlichkeiten, wie Freuds irritierender Vitalität oder seinen Ermahnungen über die Zugluft in Eisenbahnwaggons. Die eigentlichen freudianischen Ausführungen über Mahlers Mutterkomplex bleiben dagegen ausgespart. Hinzu erfunden hat Seethaler eine Nebenfigur, die diesen Effekt des Lückelassens noch einmal verstärkt, gerade weil ihr im Roman das Schlusswort bleibt. Einen Schiffsjungen, der Mahler auf der Atlantiküberfahrt den Tee bringt und andere Hilfsdienste verrichtet. Mahler führt mit ihm immer wieder kleine Gespräche über das Meer oder die fliegenden Fische, aber nie über das, was sein Leben zutiefst bestimmte, die Musik. Letztlich geht es Seethaler auch gar nicht darum, Mahlers Biografie gerecht zu werden. Leben und Krankheit des Komponisten dienen ihm vielmehr nur als Material und Folie, um mit Mahler exemplarisch eine Figur der Fremdheit zu inszenieren. Fremd im Leben, sowohl im körperlich-biologischen wie im sozialen Sinn. Mahler als Mann, der in naher Erwartung des Todes mit Verzweiflung, Schmerz, aber auch Sehnsucht und einer gewissen Abgeklärtheit auf die menschliche Existenz blickt. Der letzte Satz hat viele vorletzte Sätze, die bei aller Lakonie im Pathos der großen Vergeblichkeit schwelgen.
Das meint Wolfgang Schneider, nicht so ganz überzeugt vom neuen Werk Robert Seethalers. Der letzte Satz, so heißt der neue, mittlerweile siebte Roman des österreichischen Erfolgsautors, der auch in den Feuilletons vom letzten Wochenende eher verhalten aufgenommen wurde. Erschienen ist der Roman bei Hansa Berlin, 128 Seiten, 19 Euro. Der 1951 geborene Thomas Kapielski, der wird es dagegen mit seinen Büchern wahrscheinlich nie auf eine Bestsellerliste schaffen. Dafür schreibt der Nonsensaktivist aus Berlin einfach viel zu skurril und mit zu viel Lust am Karlauer und der Wortdrechselei. Aber ganz bestimmt wäre Thomas Kapielski ein heißer Kandidat für den Ehrentitel des pfiffigsten Buchtitelerfinders. Gehen doch so wunderbare Buchtitel wie Davor kommt noch, danach war schon oder je Dickens Dostojewski auf seine Kappe. Darüber hinaus hat der 69-jährige Autor auch noch ein ganz eigenes Literaturgenre erfunden, den sogenannten Volumenroman, dessen einziger Vertreter er bis heute ist. Und Thomas Kapielski liebt es, sich immer mal wieder genüsslich über die deutsche Empörungsgesellschaft lustig zu machen. Seiner Karriere als Surkamp-Autor hat das bisher nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, in der altehrwürdigen Edition Surkamp, da ist jetzt sein neuestes Buch erschienen. Kotmörtel, Roman eines Schwadronneurs. So heißt es, etwas merkwürdig. Und was für ein Text dahinter steckt, das sagt uns Jörg Maggenau.
Schwätzer, Phrasendrescher, Labertasche, Quasselstrippe, Schwafler, Fabulant. Das sind nur ein paar der allesamt wenig vorteilhaften Synonyme, die der Duden für den Begriff Schwadronneur anbietet. Der Berliner Autor Thomas Kapielski weiß also hoffentlich, was er tut, wenn er den Roman eines Schwadronneurs mit Ö vorlegt und dabei hofft, dass aus vorsätzlichem Gelaber vielleicht doch etwas Produktives entspringt. Wer viele Worte macht, der wird wohl auch etwas zu sagen haben und sei es auch unabsichtlich und nebenbei. Er spricht vor allem deshalb, weil er sich sprechend am wohlsten fühlt. So wie Frohwald Hiffenmarkt aus Grollstadt Sauger, der schwadronierende Held in Kapielskis neuem Roman Kotmörtel. Als erklärter Konfusionär, als Autor der Mapper Kammerschriften und der Kalamitäten weiß dieser seltsame Held, dass Daherreden leichter fällt als Schreiben. Schließlich ist er ein leidenschaftlicher Bahnhofsvorplatzredner, der sein Geld als reisender Vertreter von Bamberger Busenbürsten verdient. Und die gibt es wirklich, für stillende Mütter. Wie zum Beweis sind sie im Buch abgebildet. Trotzdem drängt es Hiffenmarkt zum Schreiben oder vielmehr zum Veröffentlichen dessen, was er nicht zurückhalten kann. Das Buch ist auch dem Busenbürstenvertreter eine heilige Sache.
Wir klabüstern und kratzen hier klaglos ein weiteres Büchlein sogar noch zusammen, bestehend aus solchen Grübeleien wie diesen eben. All das fegen wir mit Fleiß und Leidenschaft hier zusammen, komponieren es gut durch und setzen es frisch aufbereitet, keck und gebunden in die kalte Welt hinaus, euch zu Füßen, Leser. Freilich nur, wenn sich's der treuliche Verlag abermals aufschwätzen lässt und rausbringt, weil warum sollte er?
Ja, warum sollte er, der ehrenwerte Surkamp Verlag, und ausgerechnet in der Edition Surkamp, in der man doch sonst mit allerlei harter Theoriekost konfrontiert wird? Und welchen Lesern zu Nutz und Frommen sollte Kapielskis Buch eigentlich dienen, wie der Autor gewollt altertümelnd formuliert?
Euch zu pinseln, zu umschmeicheln, Leser, auch wenn ihr es gar nicht lest, wie so viele heute nicht mehr lesen. Dann stellt es eben irgendwo hübsch auf, das tiefsinnig farbfrohe Stück. Was soll's? Alles Kotmörtel nur.
Immerhin bietet Kapielski ein, wenn auch klappriges Handlungsgerüst an, auf dem sich allerhand Zusammengelabertes unterbringen lässt. Sein Held, Frohwald Hiffenmarkt, wurde aus dem Zug heraus wegen eines ziemlich abstrusen Terrorverdachts verhaftet. Jetzt sitzt er im Knast in seiner Heimatstadt und unterhält sich einerseits mit den Fliegen, deren titelstiftender Kot ihm das Hirn vermörtelt, andererseits aber mit einem Kommissar namens Röhr, der vielleicht nur deshalb so heißt, damit es sich auf Verhör und auf die Zeile »Dem Schwadronneur ist nichts zu schwör« reimt. Ob Monolog oder Dialog macht allerdings keinen Unterschied, weil unter Schwadronneuren gibt es kein Gespräch, sondern allein den Dauerton des Wortwasserfalls, den sie dem bloßen Nichts und der Angst vor dem Tod entgegenstellen. Kommissar Röhr spricht diese schlichte Wahrheit aus. Aber Wahrheit, bitte sehr, ist natürlich auch überschätzt, wenn sowieso alles Gelaber ist.
Wenn die Menschen über Nacht ihre Sprache einbüßten, dann packte sie ein ungeheuerliches Entsetzen über ihr nacktes, grausames Dasein. Die Wörter kleiden und behüten sie. Die sind wie Panzerungen, wie Taucheranzug mit Helm. In ihren Wortfestungen können die Menschen anstellen, was sie sich ausdenken und glauben wollen. Im Grunde alles.
Natürlich stellt sich Thomas Kapielski auch in Kotmörtel dümmer, als er ist. Der Schwadronneur ließe sich zur Not ja auch dem Flaneur Benjaminscher Prägung zur Seite stellen, nur dass der einsitzende Hiffenmarkt keine städtischen Passagen und Schaufenster betrachtet, sondern verwunderliche Sprachphänomene bestaunt. Als Konzeptkünstler befasste Kapielski sich schon seit Ende der 70er Jahre mit den Absurditäten und der Nichtigkeit des Daseins. Er wirkte als Tutti-Flötist im Kreuzberger Nasenflötenorchester und schrieb Bücher mit so wunderbaren Titeln wie »Einfallspinsel gleich Ausfallspinsel«, »Davor kommt noch«, »Danach war schon« oder »Je Dickens, Dostojewski«. Wörter dreschen und Sätze drechseln war schon immer sein bevorzugtes Metier. In Kotmörtel jedoch macht der Spezialist für sogenannte Volumenromane den Eindruck, als ob er sich inzwischen ein wenig langweilen würde in einer Epoche des rasenden Stillstands, als ob den notorischen Apologeten des Absurden hinterrücks eine heimliche Sinnsehnsucht überfallen hätte. Wenn die Menschen, wie Kommissar Röhr meint, imstande sind,
jede irrsinnige Behauptung, jede noch so wahnsinnige Ansicht und verschrobene, ja sogar lebensbedrohliche Theorie zu verfechten. Jede.
Dann darf, ja, muss man umgekehrt Wahrheit für eine Erfindung des 18. Jahrhunderts halten, die Existenz Gottes bezweifeln und darf sich selbst zum Furzgottes erklären. Kategorien wie Sinn, Zweck und Moral taugen bei Kapielski allenfalls als handliche Hebel im Dienste der Macht, die daraus ihre Gesetze formt. So gefällt sich sein alter Ego Frohwald Hiffenmarkt in wohlfeilem Skeptizismus und einem sanften Nihilismus. Aus dieser Grundhaltung heraus verbreitet er Binsenwahrheiten und semiologische Banalitäten wie die, dass Wort und Ding, Bezeichnendes und Bezeichnetes nichts miteinander zu tun haben und nur dank menschlicher Einbildungskraft miteinander verbunden sind. Wenn es aber sowieso keine Erkenntnis gibt, und wenn auch der Fortschritt eine Erfindung der Moderne ist, und wenn es stimmen würde, dass der Mensch aus der Geschichte noch nie etwas gelernt hat, dann, ja dann wäre es natürlich auch völlig egal, worüber einer spricht. Dann wäre es womöglich sogar verdienstvoll, sich partisanenhaft mit allerlei Blödsinn zu wappnen und einen Bamberger Busenbürstenvertreter auf Bahnhofsvorplätze zu stellen. Dann wäre Thomas Kapielski, der Autor des gehobenen Nonsens, vielmehr ein bockiger Konservativer und seine Ironie nur Tarnung. Sein barocker Stil, der ihn als späten Nachfahr Jean Pauls und als geistigen Bruder von Alfred Edel ausweist, wäre ein Bekenntnis gegen alles Zeitgemäße. Aber Programmatik liegt dem Wortglauber nicht. Also bleibt es notwendigerweise beim Schwadronieren und bei den zu einem Roman zusammengekratzten Fliegen und Schreibresten, in die man als Leser hineingreift, um insgesamt doch etwas ratlos zurückzubleiben, als habe man in einen großen Topf voll Pudding gegriffen.
Also, Jörg Maggenau war von dem, was Thomas Kapielski unter der Überschrift Kotmörtel so alles zu einem Buch zusammenkalauert hat, nicht wirklich angetan. Publiziert wurde das neue Kapielski-Opus in der Edition Surkamp Berlin, 410 Seiten, 20 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier begrüßt Sie nach den Nachrichten gleich mein Kollege Lennart Pyritz mit der Sendung Forschung aktuell. Ein Thema bei ihm wird sein: Ist die Blutgruppe womöglich ein entscheidender Faktor für den Krankheitsverlauf nach einer Ansteckung mit Covid-19? Dazu hier gleich ein Interview mit dem Molekularbiologen David Ellinghaus. Mein Name ist Gisa Funk und ich sage Tschüss an dieser Stelle.